Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist Teil 2 von und mit dem Einkaufsexperten Marc Abhuhn. Er ist Geschäftsführer der Berliner Hanse, einer Einkaufsgemeinschaft. Er ist seit über 20 Jahren im Einkauf oder seit mehr als 25 Jahren sogar, also ist er Einkaufsexperte, gerade für den Bereich des indirekten Materials. Und wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, geh einmal zurück in die letzte Folge. Das ist nämlich Teil 1 und jetzt geht's los mit Teil 2 und weiter geht's. Viel Erfolg und viel Spaß beim Zuhören. Okay, und die 70% dann ausschließlich, also mit mehreren Tools oder mit einem Tool?
Nein, mit verschiedenen Maßnahmen, also mit Katalog-Einbindungen. Okay. Wir haben dann auch selbst Kataloge kreiert, also eigene Kataloge geschrieben für Dienstleistungen, Dienstleister, die wir dann eben, also ich sag jetzt mal einen Handwerker, den werden sie eben nicht auf SAP Ariba bekommen. Ja, so, also das heißt, da müssen sie sich halt andere Mittel und Wege überlegen, wie sie den überzeugen, hier ihnen zu helfen und eben eigene Maßnahmen zu kreieren. Wir hatten in dem Unternehmen SAP im Einsatz. Wir haben dann das ganze Thema bestandsgeführte Materialien eben automatisiert, weil das, was die machen müssen, ist halt den Materialstamm pflegen. Aber wenn dann das System vorschlägt, Achtung, du musst jetzt 10 Stück neu bestellen, dann gibt es keinen Grund, warum der Einkäufer da nochmal drauf schauen muss, es sei denn, er traut seinen eigenen Daten, die er hinterlegt hat. Also, und also das heißt, diese Dinge gehen dann eben auch automatisch raus. Wir haben vielfach auch, und das sind halt weniger Prozessthemen, das sind halt eher Themen, die dann in der Unternehmenskultur zu finden sind. Wir hatten ein Beispiel mit Büromaterial. Also das heißt, wir haben über 2000 Büromaterialbestellungen für einen Standort im Jahr gehabt und haben dafür Wareneingangsprüfungen durchgeführt. Ja, also muss man sich vorstellen. So, das heißt, also wir haben alleine 30, ich glaube, es waren 32 Manntage im Jahr mit Wareneingangsprüfungen für Büromaterial im Gesamtjahreswert von 100.000 Euro aufgewendet. So, und jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, ja, aber Compliance und könnte doch sein, dass, ja, aber wenn man das dann gegenrechnet und wie hoch ist das Risiko, dass ich vielleicht 1.000 Euro im Jahr zu viel bezahle für Ware, die gar nicht angekommen ist, steht das in keinem Verhältnis. Und das sind eben genau die Fragen, die man sich halt selber stellen muss. Und das geht bis hin zu, wer muss Bestellanforderungen genehmigen und so weiter und so fort, weil da sind auch sehr viele, nicht nur Unternehmen, sondern auch eben abteilungsverantwortliche Führungskräfte, die sagen, ich muss das alles wissen, ich muss das alles sehen. Und wenn man dann mal fragt, ja, wie viele Bestellanforderungen hast du denn abgelehnt im letzten Jahr, dann kommt meistens ja gar keine. Also so, macht also wenig Sinn. Mhm. Und so versucht man sich eben an solche Dinge ranzutasten. Also Tools, ja, die gibt es, aber vielfach gibt es auch eben das eigene ERP-System. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten eben, das auch außerhalb des ERP-Systems nachzustellen. Also eine Vielfalt von Möglichkeiten. Aber deswegen ist wichtig, dass jemand draufschaut und sagt, so, was ist denn jetzt hier Status Quo und willst du als Unternehmen hin? Und dann findet sich da relativ schnell spürbare Maßnahmen. Darum geht es.
Also einmal das Thema Prozesse auf jeden Fall, dass man da wirklich zusieht, dass sie, wenn es geht, alle automatisiert sind oder die blöden Prozesse, also alle die stumpfen Prozesse, wo man sagt, dann muss einer mit der Hand von links nach rechts, was ein völlig unnötiger Prozess ist, wo man sagt, das kannst du automatisieren. Da drückst du einmal auf den Knopf und dann marschiert das durch und dann ist das erledigt.
Besser noch gar nicht machen. Also wenn man wenn ich den Prozess ganz wegkriege, noch besser. Wenn er unbedingt sein muss, dann halt automatisieren, ganz genau so.
Mhm. Und ich glaube, da fehlt auch das, was Sie ja auch noch gesagt haben, ist, dass dieses Thema Kultur oder auch Compliance oder wie wir es auch immer nennen wollen, auch diese Bereitschaft auch vom Unternehmer oder vom Einkauf oder von dem Verantwortlichen, das auch durchzuziehen, das auch diese Änderung zuzulassen, zu sagen, nee, wir machen jetzt hier halt nicht mehr hier 100.000 Euro Bestellung in x hunderten verschiedenen Bestellungen, sondern wir machen jetzt zwei, drei kleine Bestellungen, genau, und dann geht das vorwärts und dann haben wir das alles erledigt, weil diese Prozesskosten, die sind ja enorm, weil das ist immer ein Beleg. Es ist immer ein Beleg, der erzeugt wird. Wir müssen immer wieder eine Rechnung, Wareneingang buchen und das ist enorm, welches Potenzial da frei wird. Ne?
Absolut. Ja, und ich glaube, es ist also das, was halt wichtig ist. Ich meine, das kann der Einkauf ja auch nicht alleine lösen. Also da ist halt wirklich wichtig, sich also nicht nur das Commitment, sondern eben auch die gemeinsam mit der Geschäftsführung aufgesetzt wird, so ein Projekt, und dass das dann auch im Führungskreis permanent auch kommuniziert wird. Also nicht nur, was hat man vor, sondern was wird umgesetzt, und das muss man dann auch zweimal, dreimal, viermal erzählen, weil natürlich, sag ich mal, Technikleitung, Betriebsleitung, die selbst einmal Stakeholder, die, also der Klassiker im Bereich Marketing, die sind das nicht gewohnt, dass der Einkauf da jetzt anfängt, irgendwo mitzureden. Also das heißt, da muss man halt schon wirklich gemeinsam im Kreis der Führungskräfte das Thema besprechen, transparent machen, dem Kunden intern auch klar machen, dass man dem jetzt nicht irgendwie die Verantwortung wegnehmen will, sondern aber bestimmte Dinge einfach professionalisieren möchte. Und ich sage immer, nur weil jemand jeden Samstag eine Kiste Wasser kauft, kann er nicht zwingend professionell einkaufen. Und genauso ist das in Bezug auf die Prozesse eben zu sehen.
Und das finde ich halt auch, oder sehe ich halt auch sehr, oder ich habe selbst bei uns im Unternehmen gesehen, so von der Entwicklung her jetzt, irgendwie eingekauft haben am Anfang irgendwie jeder so ein bisschen, dann hat man das zentralisiert, aber diese indirekte, dann war das, der eine hat dann noch den Strom gemacht, der andere hat die Handyverträge gemacht, aber du wurden ja auch gesagt, nee, jetzt lass uns das mal ein bisschen bündeln und wirklich konzentriert, aber am Ende sind es alles Einkaufsthemen. So, na klar muss die Kapazität da sein, aber auch damit habe ich ja wieder ein Volumen, was entscheidend ist, was ich halt auch ganz anders betrachte, als wenn das so Beibrot ist, wo ich sage, komm, schließ jetzt irgendeinen Vertrag ab, mir ist das egal, Hauptsache ich kann telefonieren, oder so vom Kern her, dass man da, das ist ein ganz anderes Augenmerk drauf, ne?
Genau, ja klar, ich meine, also wenn sie ein gebrochenes Bein haben, gehen sie auch nicht nur einfach in zum Klempner oder sowas, sondern gehen zu demjenigen, der es kann, ja, und das ist halt genau das, was wir auch immer, wir Einkäufer halt immer wieder kolportieren, wenn du ein Thema hast, was irgendwie in Richtung Beschaffung geht, wo du irgendwas unterschreiben musst, und in einem mittelständischen Unternehmen haben sie auch nicht zwingend immer gleich einen Rechtsbeistand. Also das heißt, das ist auch ein Thema, was der Einkauf mit abdeckt. Ein professioneller Einkäufer ist in der Lage, einen Vertrag zu lesen, einen Vertrag zu verstehen und auch zu verhandeln, während, sag ich mal, ein Bedarfsträger daran gar nicht interessiert ist, sondern der sagt, ich will das Produkt oder die Dienstleistung, und das muss das können, was der Vertrag ist, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ne? So, und da liegen halt Gefahren drin, die einfach nicht sein müssen. Das sind so die Themen natürlich, die wir versuchen, auch in den Gesprächen mit den Unternehmen immer wieder darauf hinzuwirken und zu sagen, ein Einkäufer oder eine Einkäuferin kostet kein Geld, sondern sie bringen Geld. Da muss man das schon sehr viele Ressourcen einstellen, dass das irgendwann endlich
ist. Ja. Also das ist tatsächlich, ich würde es sogar noch ein bisschen größer ziehen, dieses Einkäufer kosten kein Geld, sie bringen Geld. Ich habe immer gesagt, das gilt für alle Mitarbeiter. Mitarbeiter kosten kein Geld, sie bringen Geld, wenn man es richtig macht. Ne?
Klammer auf, ja. Klammer zu. Ne? Ja, da sind sie eine große Ausnahme.
Aber am Ende des Tages ist es ja so, wenn ich es halt anders anstelle, wenn ich halt Mitarbeiter einstelle, die ja nur da sind, um da zu sein, dann habe ich irgendwo auch was falsch gemacht als Unternehmer. Das ist so. Ich habe die Frage, die ich mir noch gestellt habe, was haben die Unternehmen, die zu Ihnen jetzt kommen und sagen, Mensch, ab und kommen Sie mal vorbei, aus welcher Motivation kommen die? Kommen die, weil die sagen, ey, ich muss hier was tun, ich habe so einen Kostendruck, ich muss jetzt alles runter reduzieren, oder sagen die, ach, hier kann noch mal einer kommen, oder was ist so die Hauptmotivation oder das Hauptkaufmotiv, aus welcher bei Schuhe kaufen ist es was anderes, da sagt man, ach, heute kaufe ich ein paar Schuhe, das ist Lust. Aber bei Ihnen würde ich eher sagen, eher Schmerz, Vermeidung, und deswegen ist die Frage, aus welcher Motivation kommen die?
Ja, interessanterweise, also wir schauen natürlich schon, was könnte denn ein potenzieller Kunde sein? Ja, und ich sage jetzt mal lustigerweise, also Beratungsunternehmen, Anwaltskanzleien, also die jetzt im ersten Moment nicht wirklich einen Kostendruck haben, das sind die ziemlich interessiert sind, an diesen Dingen, spannenderweise. Unternehmen, wo wir sagen würden, in der Branche verdienst du relativ schmales Geld und da ist der Kostendruck ziemlich hoch, sind da noch nicht so weit. Ja, und wenn man das, also es gibt Unternehmen, ich sage jetzt mal aus dem Bereich der Reinigungsbranche, Unterhaltsreinigung, Industriereinigung, da ist richtiger Kostendruck so. Und die sind daran interessiert und die machen auch alles möglich, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber es gibt eben auch produzierende Unternehmen, wo du weißt, da ist die Marge am Ende des Tages nicht wirklich so groß. Und ich kann jetzt auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich spreche natürlich sehr viel mit Einkaufsverantwortlichen. Der Einkaufsverantwortliche hat heute vielleicht für das Thema IT noch gar nicht den Hut auf. Der hat für das Thema Transport und Logistik vielleicht noch gar nicht den Hut auf. Und wenn ich jetzt komme, ich kann dir helfen, deine Kosten zu optimieren, aber in einem Bereich, in dem du gar nicht unterwegs bist, dann sagt er schönen Dank, aber solange ich die Baustelle nicht bei mir habe, bin ich froh drum. Also, ne, so, und das IT wird in der IT gemacht. Personalthemen werden im Personalbereich gemacht. Ja, also das heißt, die konzentrieren sich wirklich auf ihre Themen. Wenn man mit dem Finanzverantwortlichen spricht, hat das natürlich wieder eine ganz andere Wirkung. Also es kommt wirklich immer drauf an. Aber wie gesagt, selbst Unternehmen, wo wir gedacht haben, die haben eigentlich gar keine Notwendigkeit, die freuen sich auch über, sag jetzt mal, im schlechtesten Fall sind halt irgendwie 2000 Euro Einsparungen im Jahr, weil man halt irgendwie, ich weiß nicht, die Microsoft-Lizenz optimiert hat, von denen sie halt irgendwie 15 Stück haben. Also so, und das nehmen die mit. Ja, warum auch nicht? Weil da ist verstanden, dass eben viele kleine Dinge, ja, und wenn ich halt 10 Projekte oder 15 Projekte habe, die eben nur 2000 Euro bringen, so, dann sind aber schon eben 20 oder 30.000 Euro im Jahr. Und das ist halt auch eine nachhaltige Kostenreduzierung und nicht nur eine, die jetzt irgendwie einmal kommt und im nächsten Jahr gleich wieder völlig erodiert oder ins Gegenteil umschlägt.
Und ich glaube, das mit dem Einkaufsdruck, der Kostendruck, der dürfte jetzt aus meiner Sicht auch ein bisschen steigen, gerade so in diesem Jahr, dass die Unternehmen immer mehr unter Druck geraten. Das heißt, dass da ein bisschen mehr Bedarf reinkommt. Und vielleicht haben wir auch ein paar Zuhörer dabei, die sagen, sollte ich mal Kontakt aufnehmen, weil gerade jetzt ja der Markt ein bisschen ruhiger wird, also in gewissen Bereichen oder zurückgeht, wo jetzt halt sich auch dann, ja, Auftragsmangel reinkommt und dann halt immer mehr geguckt wird, wo können wir da noch rein und dadurch die Kosten natürlich nach unten gehen. Also wir haben einen hervorragenden Einkauf am Markt, ne?
Ja, das ist das, also viele, und wir merken das ja natürlich auch, die Anbieter versuchen das natürlich schon so lange wie möglich zu spielen und das Preislevel jetzt auf dem Niveau von vor anderthalb Jahren hochzuhalten. Aber dem kann man natürlich entgegenwirken, wenn man eine gewisse Preistransparenz hat, wenn man weiß, wie sich die Preise zusammensetzen, wenn man mit Indizes arbeitet, also ich sage immer noch die klassische alte Einkäuferschule, wenn man das beherrscht, dann hat man da eigentlich eine relativ gute Gesprächsgrundlage. Aber man muss halt natürlich auch aktiv auf die Lieferanten zugehen. Also jetzt zu sitzen und zu warten, dass der Lieferant kommt mit der Preiserhöhung, mit der Preisreduzierung und damit winkt, das kann man sich, glaube ich, abschminken. Und die Lieferanten haben halt den Vorteil, dass die EinkäuferInnen alle noch so beschäftigt sind und alle so operativ ausgelastet sind, dass halt kaum jemand in der Lage ist, eben auch diese Preise zu monitoren und dann auf die Produzenten eben zuzugehen und da nachhaltige Preisreduzierung auch wieder zu fordern.
Das ist ganz spannend. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen gerade mit dem Jörg Würmann Podcast gehabt, da war auch dieses ganze Thema Transparenz, einfach das Transparenz auch bei den Kosten und dann ist es für alle wunderbar, weil dann wissen wir ganz genau, ich bin ja auch bereit, auch wenn Materialpreise steigen und so, alles gut, dann können wir gucken, wo wir was bündeln können und so weiter, aber diese Transparenz haben wir nicht zu sagen, also wir haben halt auch manchmal Lieferanten, die kommen dann um die Ecke und sagen, ja, hier 20%, ja, was, auf alles, ja, wieso, ja, weil alles wird doch teurer, ach so.
Ja.
So, das sind natürlich dann, und wenn man dann ein bisschen tiefer geht, dann wird es natürlich schwierig bei dem einen oder anderen, Und dann siehst du auch, wer hat es jetzt nur so aus den Lamellen gesagt oder wer sagt dir ganz genau, nee, das eine ist Maut, das andere ist das und das setzt sich so zusammen, das sind 19,3%. Alles klar, gut.
Genau,
ja. Ja. Vielleicht zu dem Thema Tools. Mich interessiert natürlich auch, oder wer arbeitet im Einkauf auch schon mit KI? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und guckt da auch immer, haben Sie da auch Erfahrungen, wo Sie sagen, ja, da gibt es schon ein paar coole KI-Tools, auch für den Einkauf, um zu monitoren. Wo findet es überhaupt Einsatz? Haben Sie da auch Erfahrungen gesammelt?
Also ich beschäftige mich natürlich damit, sei es mal der Klassiker halt, den alle kennen, ChatGPT, was kann das Werkzeug, wozu kann ich das nutzen? Aber natürlich schaue ich mir auch die entsprechenden Werkzeuge an, die es am Markt gibt, also die ich auch wieder natürlich erwerben oder wo ich einfach Lizenzen kaufen muss. Was gut funktioniert, aus meiner Sicht ist das ganze Thema Preismonitoring, weil wir haben natürlich jetzt mal schauen, in welcher Branche bin ich eigentlich unterwegs, finde ich das richtige Werkzeug, um meine Indizes eben darzustellen. Das funktioniert natürlich über diese ganzen Datencrawling-Werkzeuge wunderbar. Die ziehen sich die Informationen aus sämtlichen Datenbanken, aus sämtlichen Websites, die irgendwo verfügbar sind und bereiten die eben vernünftig auf. Also da kann man schon eine Menge sehen. Wo jetzt viele versuchen draufzuspringen, ist natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und da rate ich immer noch so ein bisschen zu Vorsicht. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der da schon einen Schritt weiter ist. Aber also diese Sustainability und AI, also das wird im Moment so gehypt, gerade im Bereich der Beschaffung und gerade unter diesem Druck dieser ganzen Rahmenbedingungen, Lieferkettengesetz und EU-Richtlinien etc., wo ich immer sage, Achtung, bitte noch ein bisschen aufpassen, weil ob das jetzt CO2-Footprint ist, ob das die ganzen Ratings sind, wo sind die Gefahren, das ist alles noch nicht so ausgereift, wie ich mir das vorstellen würde. Zumal, muss man auch sagen, wir bewegen uns hier ja im Mittelstand. Also das ist mein Bereich. Also wenn jetzt, der große großer Konzern sich mit diesem Thema auseinandersetzt und da auch entsprechend Ressourcen, interne Stabstellen dafür aufwenden kann, um diese ganzen Informationen dann letztendlich auch auszuwerten und so auszuwerten, dass sie dann eben auch eine zur Entscheidungsfindung dienen oder zur Maßnahmenplanung dienen, dann funktioniert das partiell, aber ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit zu früh dran.
Mhm.
Aber ja, das gibt... ich sage jetzt mal, für also klassisches Beispiel, neue Lieferanten zu finden. Ja, wer liefert was oder selbst rumgoogeln, kann ich machen, aber ich kann es halt auch einfacher machen, indem ich mir eben entsprechende Werkzeuge zulege und dann eben genau clustern und eingeben kann, was will ich eigentlich, was suche ich eigentlich. Und eben diese Google-Arbeit praktisch von diesem Werkzeug übernommen wird. Wesentlich schneller, wesentlich effektiver und wesentlich genauer, weil vielfach ist es so, wenn Sie eben auf eine Website gucken, wissen Sie noch nicht genau, so kann der Lieferant genau das Produkt, was ich brauche. Und das können die Tools schon sehr, sehr gut darstellen. Also dafür reicht es, wenn Sie halt in Richtung Nachhaltigkeit, wie gesagt, gehen wollen und keinen Nachhaltigkeitsbericht gibt, den das Unternehmen auch veröffentlicht, dann wird es halt dünn mit der Datenqualität, das will ich damit sagen.
Okay. Und von den Tools her, Sie hatten gerade, wenn ich so um Daten und Rohmaterialdaten, haben Sie da auch ein KI-Tool, noch eine Empfehlung oder im Kopf, wo Sie sagen, das ist ein cooles Tool, so für die Zuhörer, dass er gleich direkt da mal reingehen kann?
Also es kommt immer drauf an, was man jetzt konkret sucht. Also wenn es jetzt darum geht, zu sagen, ich brauche einen Index zum Beispiel. Also wenn ich das so, wie entwickeln sich Materialpreise? Bedingt natürlich A, dass ich weiß, wie setzt sich mein Materialpreis zusammen. Das sollte man schon wissen, wo produziert das Unternehmen, wie ist der Cost Breakdown, so wenn man das hat. Meine Empfehlung zum Beispiel Mintec. Also ist so eine Plattform, die sehr breit aufgestellt ist, die, also sag ich jetzt mal, von also Commodities darstellen kann, die geht über den Bereich Food und viele, viele andere Bereiche, also die sind schon ziemlich umfänglich.
Mintec.
Okay. Genau. Also wir haben, also deswegen kann ich die empfehlen, weil wir haben auch keinerlei Vereinbarung mit denen. Von daher kann ich das gut empfehlen, aber das ist wirklich ein gutes Werkzeug, die es auch, sag mal, auch für das Senior Management entsprechend gleich gut dargestellt bekommen. Also da kriegen sie halt nicht nur irgendwie ein Excel-File, wo dann irgendwelche wilden Zahlen drinstehen, sondern sie kriegen gleich ein paar schöne Charts und also aufbereitet dafür und die man auch direkt natürlich in die Diskussion und in die Verhandlungen mitnehmen kann.
Sehr gut, ja.
Aber deswegen sage ich, man muss halt ein bisschen schauen, was ist der, wofür brauche ich das, was sind meine Top Materialien, meine Top-Kategorien und dann kann man das entsprechend clustern. Also kann ich immer nur sagen, wenn ihr was wissen wollt, ruft an, finden wir was, was für euch passt.
Sehr cool. Jetzt habe ich zum Anfang gesagt, heute sind Sie auf einer Messe, man hört es vielleicht im Hintergrund so ein bisschen. Welche Messe ist das? Weil das ist, glaube ich, doch auch schon für den Einkauf, auch gerade für den indirekten Einkauf wieder interessant. Welche Messe ist das?
Das ist die Messe hat einen ziemlich komischen Namen, die heißt Flotte der Branchentreff. Also es geht um das ganze Thema Mobilität, also angefangen vom, sag mal, also OEM, Fahrzeughersteller, also die sind alle hier, die klassischen sind vertreten. Es sind alle Leasingfirmen, Full-Service-Leasing-Anbieter vertreten, es sind alle Autovermieter vertreten, es sind alle neuen Unternehmen, die mit Auto-Abo sich beschäftigen, bis hin zu Tankkarten, Unternehmen und alles, was irgendwie mit Digitalisierung, wie kann ich meinen Fuhrpark vernünftig managen, etc. darstellen. Also rund 300 Aussteller, eine Messe über 2 Tage, sehr interessant. Also ich war vorher auch noch nicht auf der Messe, aufgrund ja kurzfristigen Bedarfs von Kundenseite habe ich dann entschieden, mich mit dem Thema mal zu beschäftigen oder intensiver zu beschäftigen, um mal wieder so ein bisschen auf den Stand der Dinge zu kommen, weil natürlich gerade im Bereich Digitalisierung da sich doch sehr viel verändert hat im Vergleich zu den Vorjahren. Aber genauso ist man trotzdem noch in einer klassischen Diskussion mit Anbietern, ja, ich brauche jetzt hier irgendwie eine Kurzzeitmiete von A nach B innerhalb von 2 Tagen oder ein Leasingfahrzeug, so dass man hier natürlich auch wieder Thema People Business einfach wieder bekannte Gesichter trifft, neue kennenlernt und versucht, das Portfolio auch für uns natürlich immer wieder zu erweitern.
Gibt es für Sie 1-2 Aha's von der Messe, wo Sie sagen, das habe ich noch gar nicht gesehen oder das war, fand ich echt spannend?
Also ich muss dazu sagen, also eigentlich bin ich hier fehl am Platz, weil ich ja öffentlicher Bahnfahrer bin hier. bin ja so ein bisschen aus dem ganzen Automotive-Business schon irgendwie raus. Also das A, was ich gelernt habe, es gibt sehr viele Anbieter Elektromobilität, also chinesische Produzenten, Fahrzeuge, die habe ich noch nie gehört.
Echt?
Und also sehr interessant, also die BYDs und NIOs, und die kennt man ja alle, oder MGs, aber hier steht doch einiges rum, wo ich gedacht habe, okay, das ist neu, kenne ich nicht. Die von der Technologie her sehr weit vorne sind. Also da muss man nicht mal, gut, das ist jetzt auch keine neue Information, dass jeder, der irgendwie Autofachzeitschriften liest, wird das nachvollziehen können und weiß, dass unsere eigenen Produzenten da so ein paar Jahre hinten dran sind. Das merkt man schon. Also Qualität, klar, kann man immer wieder diskutieren, da haben wir Deutschen einen ziemlich hohen Anspruch, aber alles das, was irgendwie mit Technologie, Digitalisierung, Entertainment im Fahrzeug zu tun hat, da sind die Herrschaften aus China sehr weit vorne, muss man echt sagen. Das ist das eine. Das andere, sehr viele Unternehmen, die eben mit flexiblen Modellen um die Ecke kommen. Also nicht so dieses, wir im Mittelstand haben wir noch so diesen So, ich lease jetzt mein Fahrzeug 36 Monate, 40.000 Kilometer. Das machen viele Unternehmen gar nicht mehr. Ja, sondern da gibt es halt eben, sag jetzt mal, angefangen von Mobilitätsbeiträgen, die der Mitarbeiter bekommt. Das ist das eine, aber selbst hin eben, wie gesagt, zum Thema Auto-Abo, wo sie eben sehr flexibel unterwegs sind und nicht 9 Monate auf ein Neufahrzeug warten müssen, sondern hier warten sie halt 5 Tage und dann haben sie halt ein Fahrzeug vor der Tür stehen, was sie dann eben 6 Monate oder länger nutzen können. Finde ich super spannend. Und es ist kostenmäßig eben auch interessant. Zumal sie dann eben, wie gesagt, diese Flexibilität haben. Also gerade wenn es darum geht, neue Mitarbeiter einzustellen, so Probezeit etc. Also da gibt es echt viele Dinge. Und das ganze Thema Fuhrparkverwaltung. Also das ist halt in vielen Unternehmen halt ein echtes Problem. Ich hatte jetzt gerade mit einem Beratungsunternehmen Kontakt, die halt gesagt haben, naja, wir haben mal, als wir angefangen haben, haben wir halt irgendwie 5 Mitarbeiter und 5 Fahrzeuge kann ich noch locker in Excel managen. Jetzt haben wir irgendwie 45 Fahrzeuge und jetzt wird es gerade schwierig, hier noch irgendwie das zu handeln. Da gibt es echt kleine, smarte Tools, die sie auch in Kombination mit anderen Leistungen und Produkten dazu nehmen können, wo sie wirklich ihren Fuhrpark sauber managen, steuern können, korrigieren, eingreifen können und so weiter und so fort. Und das ist schon gut.
Danke für den Einblick von der Messe. So obwohl ich nicht dabei war, habe ich jetzt auch schon ein paar Sachen mitgenommen. Sehr schön, ja. Ja, sehr spannend. Ja. Also Herbert, ich sage einmal ein ganz großes Dankeschön für die Zeit jetzt, auch das direkt jetzt auf der Messe, den Podcast aufgenommen und für die ganzen Impulse jetzt auch, die Zuhörer bekommen haben, auch das Modell der Einkaufsgemeinschaft auch nochmal kennengelernt zu haben, auch selbst für uns interessant. Ich habe jetzt auch so intern, wo ich so denke, oh, wann sollen wir das jetzt noch machen? Das ist ja wieder ein Projekt. Genau. Aber das ist auf jeden Fall, das auf dem Schirm zu haben und zu sagen, okay, lass uns da mal reingehen und immer diesen Blick von außen. Also natürlich kann man das auch alleine tun, aber ich finde, habe ich einen Vorteil durch Rahmenverträge und B, ist es immer der Blick von außen und die Erfahrung ist einfach immer wertvoll, um die blinden Flecken zu entdecken.
Absolut. Und das machen wir halt, also macht ja jeder, der irgendwie offen dafür ist, ja immer wieder, ja, wo man sich immer wieder einen Blick von außen reinholt und sagt, so treffe ich damit eigentlich jetzt genau das, was am Ende des Tages ein Kunde möchte oder wie bin ich mit meinem Prozess selber aufgestellt etc. pp. Und ich glaube, natürlich, ich weiß, dass viele Unternehmen viele Themen haben dass da wirklich schwierig ist zu priorisieren und zu sagen, so jetzt mit wem mache ich jetzt welches Projekt und wie sollen die Mitarbeiter das alles schaffen? Aber ich glaube, daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das ist eine Konstante. Es wird nicht mehr so sein, dass man sagt, so, ich habe jetzt irgendwie einen Prozess aufgestellt und der gilt mal die nächsten 20 Jahre. Das wird nicht so sein. Ja, und wir sehen es an den letzten Jahren, das hat sich niemand vorstellen können, wie sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Und ich glaube, wir müssen da uns auch ein bisschen robuster als Unternehmen, aber auch als Einkaufsbereich robuster aufstellen, um solchen Unwägbarkeiten einfach zu begegnen. Das geht nur, wenn man eben sich permanent hinterfragt, permanent verändert und vielleicht auch so ein Stück weit von der deutschen Attitüde abweicht, alles immer zu 100% gleich lösen zu wollen, sondern einfach mal so ein bisschen, es wird schon irgendwie funktionieren und auch mit 80% kann man gute Erfolge erzielen. Es muss nicht immer alles völlig ausgereift sein. Also von daher.
Absolut. Und wichtig ist, glaube ich, immer dieses überhaupt mal anzufangen. Fang an. Und wenn man sagt, indirekten Einkauf, ja, wir können jetzt gar nicht so ein Riesenprojekt, weil wir haben ja jetzt sehr viel besprochen, aber überhaupt mal zu sagen, lass uns mal so die Top 10 rausholen und da mal rüber gucken. Dann haben wir schon mal einen ersten Ansatz und Absolut. Sind da überhaupt dran. Ne?
Absolut. Ja. Und wir, wie gesagt, unser Bestreben ist immer den Aufwand auf der anderen Seite so gering wie möglich zu halten. Also von daher setze ich mich gerne ins Archiv und suche die Rechnungen aus dem Ordner selber raus.
Ja, und wenn ich Sie kontaktieren möchte, geht das? Also wir verlinken das alles noch in den Shownotes, aber per LinkedIn, haben Sie es schon gesagt, auf LinkedIn haben wir uns ja auch vernetzt. LinkedIn-Profil packen wir rein. Wie kann ich Sie noch erreichen? Wenn ich sage, das klingt spannend jetzt, wenn ein Zuhörer sagt, Mensch, ich muss mit dem Abnehmer sprechen, wie nehme ich am besten Kontakt auf?
Am besten berliner-hanse.de, das ist unsere Website und da finden Sie die Telefonnummer, da finden Sie meine E-Mail-Adresse, da finden Sie einen Kontaktbutton, Sie können direkt einen Termin buchen bei mir. Ansonsten, ja, LinkedIn ist immer eine gute Variante, also da bin ich eigentlich in der Regel auch sehr responsive, was das angeht.
Packen wir alles in die Shownotes rein. Ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, für den tollen Podcast und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ich glaube, wir sehen uns auch nochmal wieder.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, sorry nochmal für den Hintergrund-Track hier. Nee, aber gut, ja, so ist das. Muss man so nehmen. Hat Spaß gemacht und ja, bin gespannt, freue mich auf den weiteren Austausch.
Der Inhalt ist das Wichtige. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ganz genau.
Ciao.
Danke Ihnen. Ciao.